willkommen zu einer neuen Folge von Elvira Diebold, Immobilien auf der Tonspur. Heute geht es um ein sehr persönliches Thema. Was passiert, wenn in der eigenen Familie untereinander eine Immobilie verkauft werden muss? Ich bin Elvira Diebold, seit vielen Jahren Immobilienmaklerin mit eigener Lizenz bei Falk Immobilien und Host dieses Podcast. Oft sind es die Situationen und schweren Entscheidungen, die keiner vorausgesehen hat. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Frau, die das selbst erlebt hat, nachdem ihr Mann verstorben ist. Judith Zierfuß ist heute mein Gast. Ich darf sie kurz vorstellen. Judith ist Sprecherin für Hörbücher, Werbung und Audio-Websites. Sie verleiht Texten eine Stimme und sorgt mit ihrer wunderbaren Stimme, da bin ich immer sehr begeistert, wenn ich sie höre, dass Worte nicht nur gelesen, sondern wirklich gehört werden. Ihr Motto lautet, ihre Website hat etwas zu sagen, bleibt aber stumm. Ich mache sie hörbar für mehr Aufmerksamkeit, mehr Vertrauen und ein modernes Markenerlebnis. Denn Worte wirken stärker, wenn man sie hört. Und genau das passt so schön zu unserem heutigen Gespräch, denn manchmal braucht ein schwieriges, emotionales Thema einfach eine Stimme. Ich freue mich sehr, dass Judith heute mein Gast ist und sie so offen über ihre schwierige Zeit spricht, als sie nach dem Tod ihres Mannes über die gemeinsame Immobilie entscheiden musste, die ihr nicht allein gehörte. Eine sehr ehrliche, bewegende Folge mit einer Geschichte, in der sich viele wiederfinden werden. Und für alle anderen, es kann schneller Thema werden, als man denkt. Hören Sie rein, es lohnt sich. Ja, hallo Judith, schön, dass du da bist. Wie wir eben schon eingangs gehört haben, habe ich dich ja vorgestellt als die Stimme, die ich so bezaubernd finde. So haben wir uns kennengelernt. Und du hast mir erzählt in Richtung Immobilien, was du für Erlebnisse hattest hinsichtlich eines Immobilienkaufes. Denn jeder unserer Hörer würde sich jetzt fragen, was hat denn jetzt eine Sprecherin mit dem Immobilienverkauf zu tun? Aber deine Geschichte oder dein Erlebnis ist so spannend, denn du hast ja selber ein emotionales Erlebnis gehabt, eine sehr schwere Situation, als dein Mann verstorben war und ihr hattet gemeinsam eine Immobilie. Und dieser emotionale Moment, der lief ja nicht einfach mal so ab und war dann an irgendeinem Punkt zu Ende, der hat dich ja begleitet. Magst du uns erzählen, wie diese Zeit für dich war, wann du an einen Punkt gekommen bist nach diesem Ereignis des verstorbenen Mannes, das Haus zu verkaufen?
Gerne, Elvira. Hallo, schön, dass ich hier sein darf und dass ich mit dir über dieses Erlebnis sprechen kann. Ja, ich war noch recht jung, frisch verwitwet und da kam für mich erstmal überhaupt nicht in Frage, dieses Haus zu verkaufen, besser gesagt die Haushälfte. Denn das muss ich dazu sagen, das Haus hat meinem verstorbenen Mann und seiner Schwester gehört und es war ein sehr großes Haus und es war gut so, dass wir das auf beide Teile übertragen bekommen haben von den Eltern, weil es einfach dadurch leichter zu halten war. Es war wirklich viele Jahre finanziell dadurch zu stemmen, die ganzen Ausgaben, die Renovierungsarbeiten, ging immer alles durch zwei und das war gut so.
Dadurch, habt ihr da zusammen gewohnt mit deiner Schwester zu Lebzeiten deines Mannes?
Mit meiner Schwägerin.
Ach ja, Entschuldigung, mit deiner Schwägerin.
Mit der Schwester meines Mannes. Ja, am Anfang sogar auch noch die Schwiegereltern mit im Haus. Wie gesagt, das war sehr groß und das hat gut funktioniert. Wenn die entsprechende Größe da ist, hat jeder seinen Raum und das hat gut funktioniert, ja.
Und dann kam die Situation, dass dein Mann leider verstorben ist.
Mhm.
Und alle haben ja noch in diesem Haus gewohnt. Die Schwägerin.
Die Schwägerin mit ihrer Familie, die Schwiegereltern waren zu dem Zeitraum, in diesem Zeitraum schon verstorben. Also zwei Familien haben in diesem Haus gelebt. Und das wäre wahrscheinlich auch immer so weitergegangen. Aber ich habe eben einen neuen Partner kennengelernt, der auch wiederum ein Haus hatte. Da hat seine Mutter noch drin gelebt. Und als seine Mutter verstorben war, hat sich einfach die Frage gestellt, wie stellen wir jetzt die Weichen? Bleiben wir in dem Haus gemeinsam mit zwei Familien und verkaufen vielleicht oder vermieten das andere Haus oder umgedreht? Also es war so eine Entscheidung, was möchten wir auch als Paar mit in dieser neuen Konstellation, die dann da war.
Und wie hast du dich da in diesem Moment gefühlt? Das ist ja ein Prozess des Loslassens. Du hast mit deinem verstorbenen Mann dort gewohnt in dieser Immobilie. Ja. Jetzt hast du zum Glück auch wieder einen neuen Partner gefunden. Ja. Zum einen hast du ja immer noch diese Welt mit deinem Mann dort gehabt in dem Haus und zum anderen hast du ja nun ein neues Leben. Wie läuft dieser Prozess erstmal ab, bevor man sich entschließt zu sagen, ja, jetzt mache ich da einen Strich drunter?
Es war ein ständiges Abwägen. Ja, es gab zwei Töpfe sozusagen, in die Erfahrungen eingeflossen sind. Man hat dann einfach auch auf Sachen mehr geachtet, wenn mal was nicht so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hat, wenn man Kompromisse machen musste an Stellen, wo man es anders gemacht hätte, wenn man für sich gewesen wäre. Und es war dann der Punkt, wo meine Kinder groß genug waren, das auch zu verstehen. Und es war dann einfach die Entscheidung für mich und meinen neuen Partner gefallen, dass das Leben perspektivisch leichter ist, wenn wir für uns sind, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wir nehmen ganz viel Brisanz auf die Länge unseres Lebens raus, wenn wir an dieser Stelle getrennte Wege gehen mit meiner Schwägerin. Und das war gar nichts, da hat es keinen Streit gegeben oder böses Blut. Es war einfach dieses Gefühl von, auf die lange Sicht gesehen, ist es die bessere Entscheidung. Und ich habe mich sehr schwer getan, mit dieser Entscheidung auch an meine Schwägerin und meinen Schwager heranzutreten. Einfach, weil ich auch gewusst habe, wenn ich mich jetzt verändern möchte, dann müssen sie sich auch verändern. Ich habe ja ihnen das sozusagen dann aufs Auge gedrückt. Und da tut man sich nicht leicht damit. Also, ja. Also
wenn ich es jetzt so richtig verstehe, war das der Moment, wo du gemerkt hast, ich muss was verändern, ich muss eine Entscheidung treffen. Aber du wusstest auch bei dieser Entscheidung, dass es einen Sog mit sich bringt. Weil wenn ich die Situation in dem Haus, jetzt rede ich mal als Maklerin, richtig verstanden habe, habt ihr beispielsweise eine Etage bewohnt, die Schwester. Und ihr wart ja immer in Familie in diesem Haus. Das ist ja, brauchen wir gar nicht drum rumreden, was anderes, wie dann die Situation hätte entstehen können, dass jetzt fremde Leute mit in dem Haus wohnen. Und es gibt ja auch Schnittstellen, wo man gemeinsame Sachen nutzt, vom Garten bis, weiß ich nicht, aber ich kann es mir so ungefähr vorstellen. Und dann der Schwester zu sagen, wir bleiben nicht hier, denn die hat ja durchaus deine neue Partnerschaft akzeptiert. Aber sie dann auch in diese Konfrontation zu bringen, war, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Moment für dich.
Ja. Da musste einiges zusammenlaufen, dass ich dann wirklich sage, so jetzt ist es so. Wir hatten vorher schon mal mit den Gedanken gespielt, was wäre, wenn mein Freund seine Mutter nicht mehr alleine leben kann in dem Haus und das Haus leer steht, dann ist sie relativ in einem kurzen Zeitraum, nicht so lange absehbar, verstorben und auf einmal war es präsent. Dann musste die Entscheidung her und wiederum der Weg des Schicksals hat uns dann sozusagen in diese Entscheidung und auch in die Entscheidung aussprechen hineingedrängt. Okay. Es war dann einfach nicht mehr nur ein wir denken mal drüber nach, sondern wir müssen jetzt handeln.
Das und dann standet ihr jetzt vor dem Problem, dass du hättest ja in dem Moment die Schwägerin oder ihr beide auszahlen müssen. Oder? Erklärst du uns den Prozess mal, was da jetzt aus Daten und Fakten neben der Emotionalität entstanden ist, diese Situation?
Genau, als wir dann das Gespräch gesucht hatten, um es ihnen mitzuteilen, dass das der Stand der Dinge ist in unserer Planung, war ich erstmal ganz überrascht, dass, also da ist uns ganz viel Verständnis entgegengeschlagen, dass eben wirklich es hieß, wir können das absolut nachvollziehen, wenn wir die Möglichkeit hätten, würden wir es genauso machen wie ihr. Das war schon mal eine große Erleichterung. Und dann haben wir gemeinsam die Optionen durchgesprochen. Also wir hätten es gemeinschaftlich verkaufen können, weil für eine Familie allein das Haus viel zu groß ist. Es wird immer ein Mehrfamilienhaus bleiben oder Haus mit Geschäftsräumen dran. Also irgendwie so eine Nutzung muss dieses Haus haben. Und tatsächlich war die Auswahl zwischen wir verkaufen es gemeinschaftlich. Da hatten wir auch relativ schnell eine Summe X, die uns vorgeschwebt hat. Dann war die Option, dass sie uns meine Hälfte abkaufen. Da habe ich von Anfang an gesagt, dann komme ich euch auf jeden Fall preislich entgegen. Einfach, weil es mir auch eine Freude wäre, wenn das Haus im Familienbesitz bleibt. Und die andere Option, die dritte, war dann, dass wenn sie es mir nicht abkaufen wollen, die Haushälfte, dass ich dann meine Hälfte des Hauses in Vermietung gebe. Und diese drei Optionen standen dann auf einmal im Raum. Und ab da war ich dann nicht mehr der Akteur. Ab da musste ich dann warten oder mein Partner und ich warten, bis die Entscheidung von ihnen getroffen wurde. Und dann ging der Prozess los, der sich für uns sehr zäh gestaltet hat.
Kannst du über einen Zeitraum sprechen, von diesem ersten Gedanken, den du dann laut geäußert hast, bis dass ihr, ja, die Lösung nehmen wir jetzt nicht vorweg, aber wie lange hat es gebraucht, um zu sagen, so, jetzt haben wir da ein Ergebnis?
3 Jahre.
3 Jahre.
Ja.
Und dann noch eine Zwischenfrage, die unsere Hörer vielleicht interessiert. Diese Wohnräume, die waren abgeschlossen, also letztendlich jeder hatte seinen eigenen Eingang, man brauchte nicht über ein gemeinsames Treppenhaus, also einen Hauseingang, so dass es auch gut möglich gewesen wäre, diese Wohnung beispielsweise fremd zu vermieten. Man wäre sich da nicht ins Gehege gekommen.
Genau. Dann hätten wir noch Kosten gehabt, um den Strom neu zu verlegen, einen eigenen Anschluss für Strom zu schaffen. Mit Wasser hätten wir uns was überlegen müssen. Das wäre aber alles gegangen. Wir hätten halt nochmal Geld in die Hand nehmen müssen, um das zu separieren, auch mit den ganzen Abrechnungen, die man braucht in der Vermietung. Aber wir hätten das gemacht, wenn sie es nicht hätten kaufen wollen, weil es ist ja auch mit nochmal für sie mit Kosten verbunden gewesen.
Und wenn was hätte jetzt die Schwägerin damit machen können, mit dem übrigen Wohnraum? Sie hätte dann auch nicht fremd vermieten wollen. Was macht sie dann mit der Wohnraumetage?
Also sie hat den Raum jetzt auch vermietet, tatsächlich. Sie haben das komplett auch renoviert und haben aus Ja, wir waren ja in dem Haus immer am Umbauen. Es waren mal 2 Wohnungen, weil die Schwiegereltern noch mit drin gelebt haben. Als die beide verstorben waren, haben wir eine Wohnung draus gemacht. Und jetzt sind es wieder 2 Wohnungen, weil auch der Sohn noch mit eingezogen ist. Wie gesagt, es ist ein großes Haus und man kann dann einfach wirklich viel machen und gestalten. Und jetzt ist es eine separate Wohnung für eine junge Familie. Und es ist aber eben nochmal was anderes, wenn man selber sich entscheidet, das vermieten zu wollen und an wen.
Genau.
Aber jetzt haben wir doch gemacht hätte.
Aber jetzt haben wir doch ein bisschen vorgegriffen. Wir gehen nochmal an den Punkt zurück, wie das dann abgelaufen ist. Das ist ja jetzt auch das Spannende. Diese Entscheidung zu treffen war das Schwierigste. Du hast gesagt, es war ein Prozess über 3 Jahre. Und nun, wie habt ihr es nun geklärt? Denn dieses Teilstück, so nenne ich das jetzt mal, des Hauses, ist ja nun mal deins gewesen, aus der Erbschaft deines verstorbenen Mannes. Und du hast signalisiert, dass du großes Entgegenkommen zeigst, auch preislich. Aber nun zu sagen, ich schenk's euch, das wolltest du ja auch nicht, weil du hast ja auch noch Kinder oder ein Kind. Und du konntest ja das Erbe jetzt auch nicht einfach sagen, ich verschenke das jetzt mal der Schwägerin. Wie habt ihr da jetzt weitergemacht?
Der schwierigste Prozess war, glaube ich, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, das Abwarten. Ja, dieses ständige Schwanken meiner Schwägerin und eben, ja, mir waren die Hände gebunden. Ich musste mich immer beruhigen. Da hat auch mein Partner einen großen Anteil daran, dass mir das immer wieder gelungen ist, dass ich mir gesagt habe, egal wie es kommt, egal wie sie sich entscheidet, wir machen dann das Beste daraus. Und wir haben es jetzt nicht eilig, weil wir haben sein Elternhaus tatsächlich kernsaniert und viel selber gemacht. Und das hat eben sehr lange gedauert, auch 2,5 Jahre. Und wir hatten die Zeit. Ja, wir haben einfach gesagt, okay, solange wie wir hier gar nicht ausziehen, brauchen wir auch die Entscheidung nicht. Das hat uns so ein bisschen entspannt. Und irgendwann hat dann die Entscheidung festgestanden von ihrer Seite, dass sie es mir für den Preis abkaufen.
Okay.
Und das war dann ja wie so ein Befreiungsschlag, muss ich sagen. Denn wenn sie es mir nicht abgekauft hätte, dann wären wir ja trotz allem noch in einem Boot geblieben. Ja, dann wäre ja nach wie vor die Situation dieselbe gewesen, dass wir immer wieder hätten Kompromisse finden müssen in der Gestaltung, in Finanzen, in so vielen Dingen.
Alles, was ein Haus mit sich bringt.
Genau.
Lag jetzt die Entscheidung der Schwägerin vor, ich kaufe dir das ab. Und ich glaube, nun ging es ja nach dieser Entscheidung, erstmal alles klar, wir haben einen Weg um den Preis. Nun ist es ja auf unser Thema eingehen, Familie innerhalb der Familie zu verkaufen, so ein Punkt, ja, wie viel Geld will ich denn nun haben? Nun war ja das Emotionale raus, jetzt kommt ja ganz klar das Thema Geld ins Spiel. Wie ist das gelaufen, Judith? Magst du es uns verraten?
Ich reiße es an, wenn es dir recht ist.
Sehr gerne.
Also, über das Geld zu sprechen, gerade in Familie, geht nicht ohne Emotionen. Die Entscheidung stand, aber die Summe X ist dem einen immer zu niedrig und dem anderen immer zu hoch. Je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Und genauso war das bei uns auch, dass das Reden darüber hat sich dann auch nochmal als anstrengend
dargestellt.
Und das war dann auch wirklich, ich war hin und her gerissen. Ich habe dann auch wirklich ganz oft gedacht, darf ich das machen? Stoße ich mich gesund? Oder dabei war wirklich die Summe, egal mit wem ich mich unterhalten habe, mit Finanzmenschen, Bankleuten und so, die mir alle bestätigt haben, dass diese Summe X, die ich aufrufe, absolut legitim ist, wirklich ein Freundschaftspreis ist, ein Familienpreis. Und trotz allem hat mir damals ein Gespräch mit einer Immobilienmaklerin die Standfestigkeit für meine Summe gegeben. Das war eine nette Empfehlung und ich habe dann mit ihr fast eine Stunde telefoniert und sie hat mich aufgeklärt über den ganzen Markt, über Gutachten, was sie bringen, was sie nicht bringen und eben auch nochmal bei der Summe bestärkt und auch über das, was man ja auch sagen muss, ich habe ja seit meinem 19. Lebensjahr in diesem Haus gelebt, also da steckt ja auch unser Geld drin, unsere Lebensleistung. Wir haben ja Jahre, Jahrzehnte in dieses Haus auch reingesteckt und Wert geschaffen. Ja. Auch das darf man ja nicht außer Acht lassen bei einer Preisfindung. Und ja, ich war so dankbar für dieses Gespräch, weil danach wusste ich, entweder sie nimmt es für den Preis oder eben nicht. Ich kann es nicht verschenken. Ich musste von diesem Preis ja noch einen Kredit ablösen, den ich noch darauf hatte und der nach dem Tod von meinem Mann weitergelaufen ist. Also
das verstärkt ja das Ganze jetzt noch. Natürlich, eben wollte ich gerade sagen, wenn so ein Kauf ansteht von innerhalb der Familie und ihr habt euch ja schon was Neues geschaffen, diese komfortable Situation, die du da hattest, um deine Schwägerin jetzt nicht massiv, ich sag jetzt mal ganz brutal, anzugehen, weil ihr das nicht brauchtet. Aber es gibt ja nun auch Menschen, die sagen, ja, wir schaffen uns dort was Neues, wir müssen verkaufen, da steckt das Geld drinne. Und jetzt braucht's einfach den Moment, den habt ihr ja noch quasi rauszögern können und habt euch parallel diese neue Welt geschaffen. Aber dennoch sagst du, es lag da ja auch noch eine Belastung drauf, die du da ablösen musstest. Das hat wahrscheinlich die Schwägerin natürlich auch verstanden, letztendlich.
Ja, es hat viel Reden bedarf. Also wir haben einfach... Ich musste halt einfach meinen Standpunkt wieder und wieder erklären und ich habe das auch als notwendig empfunden und auch getan, weil das eben auch meine Argumente für mich waren, die ich mir selber auch immer wieder sagen musste. Es ist nichts Falsches, was ich hier mache. Es ist einfach mein gutes Recht und auch die Notwendigkeit.
Und hat dir die Maklerin da Argumente in die Hand gegeben? Diese Stunde, die du da mit der Maklerin gesprochen hast, die interessiert mich natürlich sehr.
Ja.
Ich erlebe ja auch oft diese Situation. Vielleicht gibst du uns da nochmal ein Stückchen Einblick, was sie dir so als Argumente, als Ratschläge gegeben hat und wie du überhaupt mit ihr konntest. Hat sie das alles so gemacht oder musstest du in einen Vertrag gehen oder wie ist das gelaufen?
Da war ich ganz positiv überrascht. Das war so entspannt. Es war einfach wie ein Kennenlerngespräch oder wie ein Vorschuss, den sie von sich aus gegeben hat. Sie hat sich die ganze Situation angehört. Sie hat mir die Marktlage erklärt. Damals war der Markt leergefegt, muss man auch
andere
dazu sagen.
Zeit als heute.
Es gab keine Immobilien. Jede Immobilie, die auf dem Markt war, die war sofort weg. Und die Leute haben auch gute Preise bezahlt. Vor allem auch in der Lage, wo wir leben. Und gab es schlichtweg kaum Häuser zu kaufen. Das war erstmal das Erste. Und auch so generell dieses Erklären, wie sich ein Preis gestaltet. Und diese Aussage, immer die Nachfrage bestimmt den Preis. Zu der Zeit, weil dann eben, lass uns erstmal noch ein Gutachten machen. Vielleicht ist das Haus ja gar nicht das wert. Und da sagt sie, ja, lassen Sie doch ruhig Gutachten machen. Vielleicht ist das Haus auch mehr wert. Vielleicht braucht sie das für ihren Erkenntnisprozess. Allerdings kostet so ein Gutachten auch.
Gerade wollte ich sagen.
Und wir wollten uns ja auch nicht unbedingt unnötige Kosten machen. Ich war dann wirklich nach diesem Gespräch mit der Maklerin so aufgeräumt innerlich. Und genau mit allem, was sie mir mitgegeben hat, bin ich mit dieser Expertise, weil ich gesagt habe, jetzt weiß ich es wirklich vom Vollprofi. Was soll mir jetzt noch passieren? Sie hat sich sogar angeboten, auch nochmal ein Gespräch mit meiner Schwägerin zu führen. Sie sagt, wenn sie es von Ihnen nicht nehmen kann, dann vielleicht von einer neutralen Person. Ja, und da war ich einfach total geplättet auch von dem Angebot. Und sie sagt, ja, und wer weiß, vielleicht brauchen Sie auch wirklich noch jemanden, wenn es zum Verkauf kommt, vielleicht zu dem kompletten Verkauf, dann wäre es schön, wenn Sie an mich denken. Ja, und damit war eben wirklich diese Beratung beendet. Und ich habe aufgelegt und habe so gedacht, okay, ich habe jetzt gedacht, ich werde hier im Viertelstundentakt, wird mir das berechnet, oder ich habe auch so komplett aufgeräumt mit diesem Vorurteil, was ich hatte, dass sobald man Makler ins Boot holt, alles schlimm teuer wird oder das.
Oder in die Luft holen, kommt schon genau. Die erste Rechnung. Es gibt ja schlimme Glaubenssätze, die auf diesem Markt kursieren. Und als wir uns kennengelernt haben, hast du mir ja dieses Erlebnis erzählt. Da habe ich gedacht, toll, dass du von einer Maklerin sprichst, die jetzt uns alle ein Stückchen nach oben hebt, dass es eben auch wirklich sehr, sehr positive Beispiele gibt. Und das ist eigentlich auch nicht nur eigentlich, das ist die Berufung eines Maklers, einer Maklerin, wirklich beratend zu sein oder beratend tätig zu sein. Denn ich erlebe das auch, liebe Judith, jeden Tag, es sind immer Familien, die irgendwo einen Prozess im Immobilienverkauf durchleben müssen. Und wir Makler sollten dann einfach wie Mediatoren sein. Herrgott, und wenn es eben mal nur eine Beratung ist und kein Verkauf, dann ist es, das tust du ja jetzt schon die ganze Zeit, eine wunderbare Empfehlung. Wir haben vereinbart, den Namen nicht zu nennen, aber wer möchte, kann dich ja auch fragen, wer war denn diese großartige Maklerin, die dir da eine große, große Last genommen hat und du ja, so kann man es auch sagen, dann plötzlich eine Erleuchtung hattest.
Bedingt, weil vorher war alles Spekulation. Ja, wir haben immer, mein Partner und ich, wenn wir geredet haben, ja, eigentlich müsste das doch so und so. Und eigentlich vom gesunden Menschenverstand muss es doch so und so sein. Aber zum Schluss ist eben das, was Recht und Gesetz ist, das, was ja dann wirklich auch auf dem Markt los ist, eben nicht immer gesunder Menschenverstand. Manchmal muss man einfach wissen, das Hintergrundwissen haben, dass man seine Pläne machen kann. Und auf einmal hatten wir aus erster Hand ganz viel Hintergrundwissen und damit konnte man dann auch anders agieren. Wir konnten in die Gespräche anders reingehen. Wir waren uns ganz sicher, dass ein anderer Makler, selbst wenn sie nicht mit unserer Maklerin, mit der ich dann telefoniert hatte, gesprochen hätten, sondern mit einem anderen Makler, der hätte ihnen auch nichts anderes erzählt. Nein. Weil das ist der Markt und so sind die Gesetze des Marktes. Das war wie eine Erleuchtung und eine Erleichterung. Es hat es einfacher dann gemacht, weil sobald das Rückgrat da ist, die innere Haltung, ja, dann ist einfach, auch wenn der Mediator nicht mit im Raum ist, der ist wie imaginär anwesend.
Sehr schön hast du das jetzt gesagt, denn die Folge soll heißen, so habe ich das zumindest vor, Familie kauft von Familie zwischen guter Absicht und Missverständnis. Und genau an dieser Stelle hast du diese Maklerin, diese bezaubernde Maklerin für dich in dein Leben, in deinen Prozess gerufen und es hat dir unglaublich geholfen und letztendlich ja auch deiner Schwägerin mit, denn wir haben es eben schon angedeutet, es sind alle froh, ihr seid weder verstritten, ganz im Gegenteil, für alle gab es eine Lösung.
Ja, so. Und die Lösung war dann auch wirklich fair, das ist mir dann eben von meinem Schwager, meiner Schwägerin auch nochmal gesagt worden, wir machen das, wir kaufen das zu dem Preis und der Preis ist fair. Und das war eigentlich mein größtes Geschenk, dann, dass eben wirklich auch bei Ihnen der Erkenntnisprozess da war. Ich wollte niemanden übervorteilen oder es waren so viele Dinge zu beachten. Es war auch die Erbschaft meiner Kinder zu beachten. Ja, wir
hatte ich ja vorhin schon gesagt, du kannst ja nicht einfach sagen, ich lasse das alles laufen. Die Kinder hatten ja auch einen Anspruch auf das Erbe des Vaters. Das hast du ja letztendlich
das nicht verschenken.
Ja, genau.
Und wir haben extra gewartet, bis mein jüngerer Sohn 18 war, dass wir eben auch nicht das Amtsgericht und so weiter noch mit im Boot hatten. Es ist ja bei minderjährigen Erben, da schaut ja auch noch eine höhere Instanz darauf, ob der Preis angemessen ist. Und ich glaube, das Amtsgericht hätte gesagt, das ist nicht der marktübliche Preis, da wird das Kind um sein Erbe betrogen. Ja, eine Kundin von mir hatte diesen Fall. Da wurde wegen einem Preis, der nicht gestimmt hat im Verkauf, hat sich das nochmal verzögert, auch um einen Zeitraum, einfach weil dann das Amtsgericht noch drüber geschaut hat. Also
das ist jetzt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Den hatten wir auch im Vorgespräch besprochen. Dieser Hinweis, dass die Kinder letztendlich dann auch erwachsen sind, also in dem Fall 18 Jahre. Das betrifft auch ältere Menschen, die im Pflegeheim sind und die Kinder kümmern sich um das Haus oder die Wohnung. Habe ich jetzt gerade auch ein Beispiel, möchten das verkaufen und ich hatte schon ein Gebot und dann haben die Erben gesagt, na Frau Diebold, aber das Sozialamt guckt da drauf. Wenn wir jetzt das Erbe so verschleudern, weil die Leute im Pflegeheim, die leben ja dann von dem Ertrag des Hauses, wenn das Gesparte aus ist. Also kann ich jetzt nicht als Maklerin sagen, kommen Sie schnell weg, ist ein ganz gutes Angebot. Das muss man wirklich auch beachten. Also das ist gleichzusetzen wie jetzt dein Beispiel mit deinem Sohn.
Genau.
Also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir da jetzt auch nach draußen gegeben haben, wo vielleicht mancher sagt, ups, hätte ich gar nicht dran gedacht. Also
ich auch nicht gleich.
Ja, wenn du es jetzt so sagst, es sind so viele Prozesse auch beim Verkauf innerhalb der Familie, die man nicht einfach so per Handschlag machen kann und so unter dem Motto, es ist schon gut, also wirklich da auch externe Hilfe einholen, vielleicht auch einen Anwalt, ein Steuerberater gehört sowieso immer dazu. Und in dem Fall war es ja bei dir die Maklerin, die da sehr, sehr kompetent war.
Ja. Ja.
Ja, liebe Jude, du hast uns einen wunderbaren Einblick gegeben. Ich danke dir erstmal für deine Offenheit, dass du uns dein Beispiel hier mitgeteilt hast. Und ich denke, der ein oder andere Hörer findet sich jetzt gerade wieder. Denn das ist nichts Seltenes auf der Welt. Das ist einfach das normale Leben. Ich sag nochmal danke, dass du dir jetzt Zeit genommen hast. Und
gerne.
Ich darf jetzt auch nochmal erwähnen, dass wir uns kennengelernt haben in einem Netzwerk, das da heißt BNI, und du mich da mal vertreten hast und ich so angetan war von dieser schönen Stimme und ich habe gedacht, diese Stimme brauche ich in meinem Podcast und dass ich das jetzt so gut trifft mit deiner Situation beim Immobilienverkauf, das ist jetzt einfach ein Geschenk, ein ganz großes, was ich hier annehme. Und wo ich sage, wow, das hat jetzt aber mal richtig zusammengepasst, auch mit der Folge, die vorher lief, wo es um Erbschaft geht, bist du jetzt das i-Tüpselchen in meinem Podcast. Also nochmal von Herzen danke.
Danke für die Blumen, Elvira.
Ja.
Dankeschön.
Dann sage ich ganz einfach tschüss, liebe Judith. Ich drücke dir weiter die Daumen für alles, was kommt. Wer die Judith mal persönlich kennenlernen will, ich darf deine Daten in die Shownotes schreiben, das hast du mir ja erlaubt. Einmal, wer sagt, boah, die Geschichte gefällt mir, dass das so gut ausgegangen ist, hast du natürlich auch noch den einen oder anderen Ratschlag und natürlich auch als Sprecherin. Also als Sprecherin bist du ja auch ein großes Geschenk. Liebe Judith, alles Gute weiterhin und weißt du, was ich dir am meisten wünsche? Gesundheit.
Das wünsche ich dir auch, Elvira. Das ist das Wichtigste.
Auf alle Fälle. Und das sagen wir nicht so nur dahin. Ganz lieben Dank.
Danke dir, Elvira.
Wenn Sie gerade in einer solchen Situation sind oder spüren, dass das Thema irgendwann auf Sie zukommt, dann holen Sie sich rechtzeitig Rat. So wie Judith es getan hat, zum Glück rechtzeitig. Denn manchmal hilft ein neutraler Blick von außen, um Entscheidungen klarer zu treffen und Konflikte zu vermeiden. Dafür sind wir Maklerinnen und Makler da. Begleiten, erklären und helfen, damit gute Absichten nicht in Missverständnisse enden. Die Kontaktdaten von Judith Zierfuß und auch meine eigenen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dieser Podcast lebt von Ihrer Weiterempfehlung, von Ihrem Feedback oder einem Like. Dafür sage ich von Herzen Danke. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und winke, winke, Elvira Diebold, Ihre Immobilienmaklerin mit Herz und klarer Kante.